Nun wollen wir heute Morgen die Tebus-Woche, wenn ich so sagen darf, mit dieser Botschaft abschließen aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 28, die Verse 19 und 20 möchte ich lesen, ganz am Ende des Matthäus-Evangeliums. Matthäus 28, Vers 19. Unser Herr sagt: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, sie taufend auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und sie lehren, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Ich habe ganz bewusst so gelesen, weil hier im Neuen Testament eigentlich nur ein Befehl steht. Ich habe schon oft über diesen Abschnitt irgendwelche Predigten, Bibelarbeiten, Vorträge gehört. Manchmal war da vom Missionsbefehl die Rede, manchmal sogar vom Taufbefehl. Aber bei genauer Betrachtung des griechischen Textes finden wir hier nur eine Befehlsform, und das ist: Mache zu Jüngern. Das ist der Befehl, der hier ausgedrückt wird. Das ist der große Auftrag: Mache zu Jüngern. Und indem wir hingehen in alle Welt, indem wir zu allen Nationen und Bevölkerungsgruppen und sozialen Schichten gehen, führen wir immer denselben Befehl aus: Jünger zu machen. Aber da taucht zunächst die Frage auf: Wer ist denn ein Jünger? Was sagt das Neue Testament? Wer ist ein Jünger? Nun, Jünger sind zunächst einmal Schüler. Das Wort, was im Griechischen gebraucht wird, Mathetes, heißt sowohl Jünger als auch Schüler. Und im Markus-Evangelium heißt es, als Jesus seine Jünger berief, die Zwölf, er rief sie zu sich, damit sie bei ihm sein sollten. Jünger sind Menschen, die in die Lebensgemeinschaft mit Jesus gerufen sind. Das sind Jünger, die in der Lebensgemeinschaft mit Jesus stehen. Aber vielleicht wird es uns noch deutlicher, wenn wir einmal ein wenig abgrenzen: Was ist ein Gläubiger? Ich muss jetzt mal sagen, ein nur Gläubiger, ein Mensch, der gerade zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist. Und was ist im Kontrast dazu ein Jünger? Ein Gläubiger hat Vergebung der Sünden erlebt. Das ist das Grundlegende, die wichtigste Erfahrung, die ein Mensch in diesem Erdenleben machen kann, Vergebung der Sünden zu erfahren durch den Glauben an Jesus Christus. Und wenn er dann auch zur Gewissheit der Errettung kommt, wenn er es wirklich weiß: Ja, jetzt bin ich angenommen bei Gott, ich gehöre ihm und ich weiß, ich werde in der Ewigkeit bei ihm aufwachen. Das ist wunderbar. Und er pflegt die Beziehung zu Jesus, zu Gott, für sich, mal zunächst nur für sich, um sein geistliches Leben irgendwie aufrechtzuerhalten. Die Betonung bei dem Gläubigen ist, es geht zunächst mal um ihn selbst und er ist noch ganz bei sich. Wenn wir mal im Neuen Testament so einige Dinge rausgreifen, die über Jünger gesagt werden, da werden wir merken, die Tendenz beim Jünger geht schon weg vom eigenen Glaubensleben hin zu anderen. Wenn ich das jetzt hier so konturiere, dann weiß ich, das geht alles fließend ineinander über. Ich will jetzt hier nicht so Schablonendenken damit propagieren. Das geht alles nahtlos ineinander über, und doch im praktischen Leben kann man das beobachten, wenn Menschen jünger werden. Zum Jüngerwerden gehört, dass man sich taufen lässt. Das Neue Testament sagt, die, die gläubig geworden sind, sollen sich taufen lassen. Dass man anfängt, für andere zu beten. Das sind Leute, die haben in ihrer Bibel eine Fürbitteliste liegen, und wenn nur drei Namen draufstehen, wie wir gehört haben. Aber regelmäßig für drei beten ist viel, viel besser als unregelmäßig mal eine ganze Liste da durchgehen. Das muss nicht sein. Jünger gebrauchen das Wort Gottes für andere, nicht mehr nur für sich. Sie lernen, das Wort weiterzugeben im persönlichen Gespräch oder auch in der Gemeinde zur Erbauung für andere, dann Jünger dienen anderen mit ihrer Gabe, sie fangen an, Gaben zu entdecken, die Gott ihnen gegeben hat, und sie fangen auch an, materielle Opfer zu bringen, sie fangen an, andere Menschen zu betreuen, und zusammenfassend gesagt, sie lernen, in der Selbstverleugnung zu leben, das heißt nicht mehr nur für sich, sondern sie fangen an, für den Herrn und ganz konkret für andere Menschen in ihrer Umgebung zu leben. Es gibt sicher noch weitere Merkmale, aber das soll uns mal genügen, um zu sehen, wer im Neuen Testament Jünger genannt wird. Menschen, die in die Lebensgemeinschaft mit Jesus gerufen sind und von seiner Liebe so ergriffen sind, dass sie ihn an die erste Stelle gesetzt haben. Er hat ihr Leben reich gemacht, ihm folgen sie nun nach und ihm dienen sie. Wollen wir an der Stelle kurz unterbrechen und fragen, bist du ein Jünger? Zunächst vielleicht sogar noch die Frage, bist du ein Glaubender? Bist du einer, der das erlebt hat hier? Vielleicht sind auch heute Morgen Gäste hier unter uns, die nun durch diese Woche Kontakt bekommen haben hierher. Dann frage ich auch noch, bist du einer, der Vergebung der Sünden schon erfahren hat? Du kannst heute Morgen eine Errettung erleben und wirklich deine Beziehung zu Gott in Ordnung bringen. Und dann aber die Frage, wenn du das erlebt hast, bist du ein Jünger? Oder hast du das Anliegen, ein Jünger zu werden? Hast du begonnen, für deinen Herrn und für andere Menschen zu leben? Ich muss euch sagen, mich bewegte diese Frage jetzt in den letzten Wochen sehr. Warum gibt es eigentlich heute in den Gemeinden Land auf, Land ab so relativ wenig Jünger? Antwort: Weil wir den großen Auftrag Jesu nicht ernst genug nehmen, der gesagt hat, machet zu Jüngern. Nur selten werden Menschen so ganz für sich allein, so quasi autodidaktisch Jünger. Nur selten. Die meisten brauchen Anleitung zur Jüngerschaft. Sie brauchen Förderung. Sie brauchen Begleitung hinein in die Jüngerschaft. Und darum unsere zweite Frage heute Morgen: Wie wird man denn ein Jünger? Wenn hier Menschen sind, vielleicht jung zum Glauben gekommen, erst seit einigen Tagen, Wochen, Monaten, und sie haben die Frage, ich möchte gerne ein Jünger werden, wie geht das? Dann wollen wir jetzt dazu was sagen. Als ich vor 2 Monaten in Kalifornien war und dort mit einem der Ältesten der Gemeinde, mit einem sehr engen Vertrauten von Gene Gibson sprach, mit Ron Chin, da erklärte er uns anhand von Lukas 16, wie ein Leben in der Jüngerschaft wachsen kann und wie das ein ganz wichtiger Vers ist, Lukas Kapitel 16, was wir dort lesen in Vers 10. Wenn ihr es mit aufschlagen wollt, es ist wirklich grundlegend für Jüngerschaft. Lukas 16, Vers 10, da sagt unser Herr Jesus: Wer im Geringsten treu ist, ist auch in vielem treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. Das war mir nicht neu. Aber dann sagte er, es gibt einen Prüfstein, es gibt einen Lackmustest, wie die Chemiker sagen, für Treue im Kleinen. Und das ist der Umgang mit Materiellem. Denn hier heißt es weiter, Vers 11, wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon, Jesus meint mit Geld und Besitz und diesen Dingen, nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige, das Geistliche anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Fremden nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Eure geben? Und da redete dieser Vers, dieser kleine Abschnitt ganz neu zu mir, denn hier sehen wir wirklich, wie Jesus das zusammengeknüpft hat. Treue im Kleinen heißt auch schon Treue im Umgang mit dem Sichtbaren, mit dem Materiellen, mit Geld und Gut. Würden nicht an dieser Klippe schon manche unter uns scheitern? Wisst ihr, darf ich da mal ganz deutlich werden? Aktive oder passive Schwarzarbeit ist keine Treue im Kleinen, denn die verborgene Wurzel der Schwarzarbeit ist fast immer
die heimliche Geldliebe oder Habgier. Unser Herr will Treue im Kleinen, das heißt im Umgang mit Geld und Besitz, auch bis hin im Umgang mit Steuern und Anträgen für Behörden und all diese Dinge und für Versicherungen. Unser Herr will Treue im Kleinen. Wenn wir hier nicht treu sind, kann er uns das Eigentliche, das Wahrhaftige, nicht anvertrauen. Und so gilt es, einen täglichen treuen Wandel mit dem Herrn einzuüben, dass wir lernen, treu zu sein im Schriftstudium und im Gebet, dass wir lernen, treu zu werden auch in der Mitarbeit der Gemeinde, wenn wir übernommene Aufgaben haben oder vor allen Dingen, wenn wir Zusagen gemacht haben, wenn wir für etwas unser Wort gegeben haben, wenn wir gesagt haben, ich bin da um die Zeit, dann müssen wir da sein. Und wenn wir gesagt haben, ich mache das, dann müssen wir es tun. Das heißt, Treue im Kleinen. Stimmt es diesbezüglich im persönlichen Bereich, dann kann der Gläubige kleine Dienste in der Gemeinde übernehmen. In dieser Reihenfolge, wenn er sich in anvertrauten Aufgaben bewährt, dann kann der Verantwortungsbereich langsam wachsen. Denn die Bibel sagt, jedem, der hat, wird gegeben werden, von dem aber, der nicht hat, wird weggenommen werden. William MacDonald, der auch aus der gleichen Gemeinde kommt, das ist ein gutes Nest dort in San Leandro in Kalifornien, schreibt dazu in seinem Kommentar, es ist ein festes Prinzip im geistlichen Leben, dass diejenigen, die den Herrn Jesus lieben und ihm hingegeben dienen, immer größere Möglichkeiten des Dienstes erhalten. Wer die Möglichkeiten jedoch nicht ausschöpft, verliert sie alle. Wisst ihr, ich habe das auch in meinem eigenen Leben gelernt. Gott hätte mich nicht vor Tausenden predigen lassen, wenn ich nicht bereit gewesen wäre, am Anfang Bibelkreis zu halten mit Zweien oder Dreien. Ich hatte lange Zeit einen Bibelkreis mit drei oder zwei oder vier alten Frauen in einem ganz kleinen Schwarzwalddorf zu halten. Oder Teenagerkreis, wo manchmal nur ein Teenager kam. Und da muss man lernen, treu zu sein in diesen kleinen Dingen, in Jungscherarbeit, in Schriftenmissionsarbeit. Und dann führt der Herr weiter und gibt uns auch größere Dienstmöglichkeiten. Im Prozess dieser Jüngerschaft braucht der junge Gläubige auch Begleitung, Vorbilder. War so schön, dass Ingo das vorhin sagte, dass er das schätzt auch in der Gemeinde, dass Vorbilder da sind, ältere, reifere Brüder und Schwestern. Die Kette geht also weiter. Gott braucht nicht nur Jünger, er braucht Jüngermacher. Und wenn du in den letzten Jahren zum Glauben gekommen bist und du wurdest noch nicht zur Jüngerschaft zugerüstet, dann schnapp dir einen der Mitarbeiter beim Bart oder beim Zipfel seines Gewandes und sag, ich möchte eine Jüngerschaftsbeziehung mit dir. Ich möchte, dass du mich begleitest. Ich möchte ein Jünger werden. Und damit sind wir bei der dritten Frage heute Morgen. Wer ist ein Jüngermacher? Das geht jetzt an die unter uns, die schon länger gläubig sind, an Brüdern und an Schwestern. Wer ist ein Jüngermacher? Werfen wir einen kurzen Blick in Leben und Dienst unseres Herrn. Er war der beste Jüngermacher auf dieser Erde. Er wirkte ja nur 3 Jahre lang in der Öffentlichkeit und in der ersten Hälfte dieser Zeit sprach er oft vor Tausenden. Er wollte sein Volk Israel zur Umkehr rufen und zum Glauben an ihn, den Messias. Während dieser Zeit tat er viele seiner öffentlichen Zeichen und Wunder. Als ihn dann aber die Führungsschicht der Juden definitiv abgelehnt hatte, wandte sich sein Dienst und er konzentrierte sich fortan auf die Zurüstung seiner Jünger. Jesus wollte Jünger haben. Er selbst hat Menschen in seine Nachfolge gerufen und zu seinen Jüngern gemacht. Denn im Johannesevangelium Kapitel 4 heißt es, als nun der Herr erkannte, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger mache und taufe als Johannes. Jesus hat Menschen zu Jüngern gemacht und getauft. Er selbst nicht, aber die Jünger haben die Taufe vollzogen. Und hier sehen wir, es ging unserem Herrn von Anfang an um Jünger. Und deshalb nutzte er die relativ kurze Zeit seiner Wirksamkeit, um 2 Hände voll Jünger heranzubilden. Statt ständig vor Tausenden zu predigen, konzentrierte er sich auf 1 Dutzend. und mit niemand verbrachte er so viel Zeit wie mit seinen Jüngern. Und je näher sein Ende kam, desto mehr Zeit verbrachte er mit ihnen. Als die letzte Woche seines Lebens angebrochen war, war er fast nur noch mit den Zwölfen zusammen. Jesus Christus wollte Jünger. Er teilte sein Leben mit ihnen, er redete mit ihnen, er aß mit ihnen, er tauschte mit ihnen aus Erfahrungen, er war ihr Rabbi, ihr Lehrer, ihr Meister, ihr Freund, aber auch ihr Vorbild. Jesus investierte sein Leben in das Leben der Jünger und auf diese Weise prägte er sie für ihr gesamtes weiteres Leben. Er investierte sich selbst in diese Jünger. Und wenn wir schauen nach seiner Auferstehung und bevor er zum Himmel fuhr, widmete er sich in diesen 40 Tagen ausschließlich seinen 12 Jüngern. Er hätte im Tempel in Jerusalem predigen können in dieser Zeit. Er hätte viele Wunder tun können. Er tat es nicht. Er konzentrierte sich auf die Jünger, auf die 11, die es dann nur noch waren. Und als der Sohn zum Vater zurückging, da befahl er denen, die er selbst zu Jüngern herangebildet hatte, wiederum andere zu Jüngern zu machen. Geht hin und mache zu Jüngern, indem er sie tauft, indem er sie lehrt, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Das ist der große Auftrag, ihr Lieben. Mache zu Jüngern, nicht zu Hauskreisbesuchern alleine oder zu Gottesdienstbesuchern oder sonst etwas, sondern zu Jüngern sollen wir Menschen machen. Auch der Apostel Paulus war ein wunderbarer Jüngermacher. Überall, wo er dem Herrn diente, an den verschiedenen Orten, war sein letztes Ziel immer das eine, Jünger zu machen. Zum Beispiel in Ephesus, wo er 3 Jahre lang weilte, da heißt es am Ende, als er sich von diesen Menschen verabschiedet, da sagt er, dass aus ihnen selbst Männer aufstehen werden, die Verkehrtes reden, die Jünger an sich zu ziehen. Das heißt, nach 3 Jahren seines Dienstes in Ephesus waren Jünger da. Es waren Jünger da. Das war sein Ziel. Wisst ihr, in Deutschland und sicher auch in anderen Ländern gibt es Gemeinden mit Hunderten oder manchmal sogar Tausenden von Besuchern. Ich war zu Gast in einer Gemeinde Los Angeles mit 10.000 Gliedern, das ist dort drüben überhaupt keine Besonderheit. Aber es kann sein, dass in einer solchen Gemeinde nicht ein einziger Jüngermacher dabei ist. Ist das nicht erschütternd, dass es heute die Faszination der großen Zahl gibt, der fast alle erlegen sind? Und wir müssen uns fragen, wie weit auch wir, dass wir uns schon damit begnügen, wenn Hunderte, Tausende zusammenkommen und wir mehr Wert legen auf Quantität als auf Qualität. Ich glaube, unserem Herrn sind 10 Jünger wichtiger als 100 bloße Besucher. Er will Jünger und die fallen nicht vom Himmel, die müssen herangebildet werden. Er will, dass Menschen da sind, ältere, gläubige, reifere, die Jüngermacher sind in den Gemeinden. Wenn wir das Wort Jüngermacher hören, da schwingt natürlich sowas Negatives mit, nämlich der Begriff Macher. Ja, wir kennen ja den Macher, der so die Ärmel hochkrempelt und dann in der Politik und Wirtschaft werden Macher gebraucht. Bitte nicht in diesem Sinn verstehen. Aber wie sollen wir es anders ausdrücken? Ich kenne keinen anderen Ausdruck als Jüngermacher. Der Apostel Paulus hat in seinem letzten Brief an Timotheus geschrieben, wie das konkret vor sich gehen soll, dass Menschen zu Jüngern gemacht werden. Er sagt, Timotheus, was du, Timotheus, von mir, Paulus, gehört hast, vor vielen Zeugen, das befiehlt treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Und wir merken, dass in diesem einen Vers 4 Generationen von Christen angesprochen sind. 4 Generationen von Christen. So soll das weitergehen. So soll sich das multiplizieren. Zuerst sollten wir uns einen Sohn im Glauben erbitten. Es kann auch eine Tochter sein. Wir sollten uns einen Menschen erbitten von Gott, den wir begleiten dürfen. Der Ingo Ademske hat jetzt einen Menschen geschenkt bekommen, den er vielleicht weiter begleiten kann. Und vielleicht sind auch andere da, die sich jemanden erbitten, den sie begleiten dürfen. Und Paulus investierte alles in seinen geistlichen Sohn Timotheus. Und wenn du mit dem Herrn lebst und in seinem Wort verwurzelt bist, dann erbitte dir einen Timotheus. Für Familienväter oder Mütter kommen zuerst die eigenen leiblichen Kinder in Frage. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres für einen gläubigen Vater, eine gläubige Mutter, eigene Kinder in die Jüngerschaft, in ein Leben mit dem Herrn hineinzuführen, inklusive sie in das Geheimnis der stillen Zeit zu führen, ihnen zu zeigen, wie man fruchtbar die Bibel lesen kann. Das sollten Väter mit den Söhnen machen und Mütter mit ihren Töchtern. Das ist unsere Aufgabe zuerst. Aber wenn es die eigenen Kinder nicht sein können, dann dürfen wir uns einen männlichen oder weiblichen Timotheus erbitten und diese Person begleiten. Aber damit ist die Kette der Multiplikation noch nicht zu Ende. Die erste und zweite Generation schaffen wir eigentlich noch relativ oft, aber die dritte ist schon eine große Herausforderung, nämlich Menschen so weit zu begleiten, dass sie wieder andere anleiten können. Dann erst ist eigentlich unser Auftrag erfüllt. Ich habe das hier mal versucht, ganz praktisch aufzuzeichnen. Wenn da Helmut ist in einer Gemeinde und Helmut ist ein Jünger Jesu, ein wirklicher Jünger, und er darf Uwe zum Herrn führen, dann sollte er ihn noch weiter begleiten. Dann soll Helmut, er darf zum Jüngermacher werden, er darf Uwe begleiten bis hin zur Jüngerschaft. Und vielleicht hat er den gleichen Dienst auch an Reinhard getan, der auch gläubig geworden ist. Dann darf er diese beiden zur Jüngerschaft begleiten. Und Uwe hat Freunde, nämlich Andreas und Gabi. Und Uwe gibt nun das, was er gelernt hat, an Andreas und Gabi weiter, dass sie auch gläubig werden und dass sie jünger werden. Und so soll es weitergehen. Und während das geschieht, ist eigentlich Helmut schon ein Multiplikator von Jüngermachern geworden. Und das ist das Letzte, was ich noch sagen will. Das hört sich jetzt vielleicht für manche sehr technisch an, für manche irgendwie sehr methodistisch an, sehr methodenmäßig, aber das kann wirklich mit Leben gefüllt werden. Wir sehen das auch bei Paulus, dass er das einfach gelebt hat. Er war überall, wo wir ihn sehen, von vielen Menschen umgeben, Männern und Frauen, Brüdern und Schwestern. Das Neue Testament nennt über 20 Mitarbeiter des Paulus: Barnabas, Silas, Timotheus, Lukas, Aquila und Priscilla, Claudia, Phoebe, Jason, Sosipater und so weiter. Ich will sie nicht alle aufzählen. Und diese Leute bildete Paulus so ganz homogen zu Multiplikatoren von Jüngermachern aus. Und dass das wirklich keine graue Theorie ist, das habe ich bei verschiedenen Besuchen gesehen im Salzburger Land, aber besonders auch in Kalifornien, in dieser Gemeinde, wo Gene Gibson und Ron Chin die Mitverantwortlichen sind. Denn dort haben vor 24 Jahren Brüder wiederholt von 19 Uhr abends bis um 5 Uhr in der Früh auf den Knien gelegen und sich ein Leben nach diesen Prinzipien von Gott erbeten. So hat es begonnen, vor 24 Jahren. Ihre Namen? Gene Gibson, Fred Colvin und Ron Chin. Diese drei waren es. Und wenn ich mir anschaue, was für Frucht ihr Leben und ihr Dienst weltweit getragen hat, dann kann ich nur sagen, das ist es, dem wir nachstreben sollten. Jesus Christus hat seinen Aposteln befohlen, Jünger zu machen. Paulus hat in Ephesus und an anderen Orten Jünger herangebildet. Und wir dürfen heute in Karlsruhe und Umgebung das Gleiche tun. Ich will zum Schluss kommen. Wie sollen wir das schaffen? Jetzt haben wir evangelisiert. Jetzt haben wir wirklich alles gegeben in dieser Woche. Jetzt sollen wir auch noch weiterhin Jünger machen. Es hört ja gar nicht auf. Wie können wir mit unserer kleinen Kraft diesen großen Auftrag des Herrn erfüllen? Hier in der Gemeinde ganz konkret. Die Antwort finden wir im hohen priesterlichen Gebet Johannes 17. Als die Stunde unseres Herrn gekommen war, da betete er im Schatten des Kreuzes: Ich habe dich verherrlicht auf der Erde, das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Dieser Vers wird oft auf das Werk der Erlösung bezogen, aber das ist hier gar nicht gemeint, denn der Kreuzestod stand noch vor ihm. Nein, Jesus spricht hier von dem Werk der Jüngererwählung und Jüngerzurüstung. Dieses Werk hat er vollbracht. Das war es, was er wollte. Jünger herausrufen in seine Lebensgemeinschaft und sie zurüsten. Und nun kann er sagen, ich habe dieses Werk vollbracht. Und das zeigt auch dann der Zusammenhang der nächsten Verse. Dort betet er für seine 11 Jünger. Und im Vers 20 heißt es dann: Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Das sind die treuen Menschen, von denen auch Paulus geschrieben hat. Wir sehen das gleiche Prinzip wie in 2. Timotheus 2, im hohen priesterlichen Gebet, in dem Gebet unseres Herrn Jesus, in diesem wirklich Allerheiligsten, was wir in der Bibel finden. Wir sehen, dass er genau das gelebt hat, praktiziert hat und erreicht hat. Dieses Werk hat er vollendet. Und er hat gebetet für die, die durch das Wort der Jünger an ihn glauben werden. Für uns hat er gebetet. Und das ist das Ermutigende. Das ist das Ermutigende. Wir sollten nicht vergessen, wir haben seine Kraft. Wir haben sein Auferstehungsleben in uns. Wir haben seine Autorität. Und wir haben sein Gebet im Rücken. Das hohe priesterliche Gebet, wo er für uns gebetet hat und betet beim Vater, dass wir nach diesen Prinzipien leben können. Evangelisation und Jüngerschaft. Und darum möchte ich sagen, investiere doch dein kurzes Leben nicht in Dinge oder Gebäude, sondern gib es an Christus und seinen großen Auftrag hin. Er hat gesagt, ich will meine Gemeinde bauen. Und darum geht ihr hin und machet zu Jüngern alle Nationen.